Herzlich willkommen zum ersten Online-Gottesdienst in der Geschichte der FEG Korbach. Mein Name ist Thomas Strackel und ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Anlässlich der aktuellen Situation in unserem Land haben wir uns für diese etwas andere Form von Gottesdienst entschieden und wir starten auch gleichzeitig mit einer neuen Predigtreihe Perlen in der Asche. Ich möchte all diejenigen besonders begrüßen, die jetzt über YouTube, Facebook oder wie auch immer hier jetzt einfach auch mit dabei sind und diesen Gottesdienst erleben können. In den letzten Tagen war häufiger der Satz zu hören, wir werden Covid-19 überleben, aber die Welt wird eine andere sein. Wir schwanken im Augenblick zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Wir alle wissen nicht so recht, wie sieht die Zeit aus, auf die wir zusteuern? Aber wir wissen eins ganz genau, wir werden diese Zeit überleben. Wir haben ganz andere Dinge überlebt, aber im Augenblick stellen wir fest, dass das Virus sich wie ein Feuer ausbreitet und Feuer zerstört. Und mit Sicherheit wird es so sein, dass das Virus Covid-19 auch in unserer Gesellschaft, vielleicht auch in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien Dinge zerstören wird. Aber es wird auch so sein, dass wir in der kommenden Zeit erleben werden, dass Menschlichkeit in einer völlig und vielleicht noch nie dagewesenen Form aufbricht und dass Menschen einander helfen, dass Notgemeinschaften gebildet werden und dass wir eine Form von Solidarität erleben, die wir so vielleicht bisher noch nicht erlebt haben. Die Fernsehansprache am vergangenen Mittwoch von Angela Merkel, wo sie davon sprach, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr eine solche Herausforderung an unser Land erlebt haben und dass Solidarität insbesondere notwendig ist, diese Rede hat mich persönlich sehr betroffen gemacht. Und ich hoffe, dass auch der Letzte verstanden hat, dass dieses Virus nicht einfach ein normales Grippevirus ist, obwohl das normale Grippevirus auch schlimm ist. Aber wir erleben in diesen Tagen, dass immer mehr Menschen sich anstecken. Und wir werden in Zukunft erleben, dass immer mehr Menschen auch in die Notaufnahmen kommen werden und immer mehr Menschen werden auch daran sterben. Wenn es um Solidarität geht, dann ist das eine Eigenschaft, die uns Menschen auszeichnen kann. Und es gab Momente in der Geschichte hier in Deutschland, wo wir richtig gut darin waren. Überhaupt sind wir Menschen richtig gut darin, in bestimmten Situationen füreinander einzustehen und zu helfen. Tiere leben immer noch so wie damals, wir Menschen dagegen nicht. Warum? Weil wir es immer wieder geschafft haben, besonders in düsteren Zeiten füreinander einzustehen und auch füreinander da zu sein. Und die nächsten Wochen und auch Monate werden uns ganz real vor Augen malen, wie hoch der Grad an Menschlichkeit und auch an Solidarität, an kollektiver Solidarität in unserem Land tatsächlich ist. Ich bin davon überzeugt, dass die Krise noch gar nicht so richtig begonnen hat, zumindest nicht hier in Deutschland. Und wir merken jetzt schon, vieles tut weh. Verzicht tut weh. Einschränkung der Freiheit tut weh. Wir erleben in diesen Tagen, dass Menschen jetzt schon am Verzweifeln sind. Ein guter Freund von mir hat sich gerade selbstständig gemacht und er weiß nicht, wie er die nächsten Wochen finanziell überstehen wird. Hochzeiten wurden abgebrochen, Beerdigungen finden nur noch im engsten Familienkreis statt. Ein Kollege von mir hat Anfang dieser Woche in einem Krankenhaus eine Andacht gehalten vor leeren Stühlen, wie ich jetzt hier in diesem Gemeindehaus. Und seine Hoffnung bestand darin, dass wenigstens die Übertragung funktioniert. Und wir alle verzichten in diesen Tagen auf Planbarkeit. Ja, wir werden das Virus überleben. Wir haben ganz andere Dinge überlebt. Wir haben den Ersten Weltkrieg überlebt. Wir haben den Zweiten überlebt. Aber wir wissen nicht, und das löst Verunsicherung aus, wir wissen nicht, wann wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Geschweige denn, dass wir überhaupt nach diesem Virus noch von Normalität sprechen können. Lass uns darüber nachdenken, wie sehen Perlen in der Asche aus? Was könnten solche Perlen sein? In einer Zeit, wo sich stündlich die Dinge verändern, fragen wir uns nach den Kontinuitäten. Und vielleicht fragst du dich im Augenblick ganz neu, was bedeutet Glaube, was bedeutet Liebe und was bedeutet Hoffen. Ich wünsche mir, dass in unserer Gesellschaft neue Werte in den Fokus genommen werden. Werte wie Empathie und Vertrauen, Werte, die wir unbedingt brauchen. Es gibt einen Satz in der Bibel, der in düsteren Krisenzeiten eine gute Orientierung sein kann. Und dieser Satz ist nicht einfach nur eine Orientierung, sondern dieser Satz gehört in jedes Krisenmanagement. Und das ist der schlichte und banale Satz, einer trage des anderen Last. Ich finde, dieser Satz ist wie so eine Perle in düsteren Zeiten. Wenn es eine Sonderkompetenz von Christen gibt, und ich denke, die gibt es, dann liegt sie nicht allein darin, dass Christen immer nur reden, sondern da liegt diese Sonderkompetenz darin, dass Christen einander tragen und die Schwachen und Kranken verbinden und für sie da sind. Und dieser Vers, dieser Satz aus der Bibel, der bedeutet auch gleichzeitig, dass Glaube nicht automatisch zu einer steilen Karriere oder zu einer Steigerung der Gesundheit führt, zumindest nicht bei den Christen, die ich bisher beobachtet habe, sondern dieser Satz hat zutiefst etwas damit zu tun, dass wir auf etwas verzichten, dass wir Dinge aufgeben und dass wir füreinander leben, nicht nur für sich selbst, sondern für den anderen. Ich bin davon überzeugt und ich glaube, das klingt hart, aber im Kern ist es so, dass christliche Gemeinschaften Mittelmäßigkeit fördern. Denn wenn wir das wirklich tun, wenn wir die Lasten des anderen tragen, dann bedeutet das in der Konsequenz, dass jeder Einzelne für sich nicht mehr obsessiv fokussiert leben kann. Denn dann müssen wir, wenn wir das ernst nehmen, alle Ziele, Wünsche, Bedürfnisse zurückstecken, zum Wohle anderer, zum Wohle der Gemeinschaft. Es gibt noch eine Besonderheit in diesem Satz, einer trage des anderen Last, weil dieser Satz gleichzeitig wahr ist und gleichzeitig nicht wahr ist. Dieser Satz ist wahr, weil das im Augenblick in unserer Gesellschaft passiert. Streitigkeiten unter Nachbarn werden beiseite gelegt und Menschen kaufen füreinander ein. Dönerladenbesitzer, wie hier in dieser Hansestadt Korbach, machen sich auf und sie dienen älteren Menschen, indem sie für diese Risikogruppe den Einkauf übernehmen. Oder neulich bekam ich mit, wie jemand, der gerade eine Menge Toilettenpapier gehortet hatte und dann in einem Bus saß, er von Mitfahrern angesprochen wurde und dann anfing, dieses Utensil an alle anderen zu verteilen, die eben nichts bekamen. All das passiert. Menschen setzen sich für andere ein, leben nicht nur für sich selbst, sondern für andere. Aber wir merken selbst, bei jeder Kraft, die es gibt, gibt es auch bestimmte Gegenkräfte. Man nennt es das Wechselwirkungsprinzip. Du kannst anderen helfen, ihre Lasten zu tragen, aber das Ganze passiert auch umgekehrt. Du lebst in einer Art und Weise, dass du dem anderen sogar noch etwas draufpackst. Und auch das passiert in unseren Tagen. Nämlich immer dann, wenn Menschen nur auf sich selbst fokussiert sind und für sich selbst leben und überhaupt keinen Blick haben für andere Menschen. Und es passiert auch dann, wenn Regierungen oder Anweisungen von Regierungen in den Wind geschlagen werden und du morgen feststellst, dass du jemand bist, der das Virus an unverhältnismäßig viele Menschen weitergegeben hat. Es gibt auch noch etwas Sinnloses in dieser Zeit, was letztlich nicht Lasten nimmt, sondern noch eine Last auferlegt auf eine ganze Gesellschaft. Und das ist der Punkt, dass man jetzt in dieser Zeit, wo man einander helfen sollte, sich die Frage stellt, wer hat eigentlich Schuld? Haben die Chinesen Schuld mit ihren Essgewohnheiten? Gibt es irgendwelche Biotech-Firmen? Waren es die Amerikaner? Oder etwas ganz Abstruses? Hat die Kirche Schuld und kann jetzt wieder Menschen anlocken und sich um ihre Schäfchen kümmern? Wir Menschen sind manchmal gut darin, zu belasten und nicht Lasten zu tragen, sondern weiterhin Lasten aufzulegen. Und es gibt in diesen Tagen eine Wahrheit, die sehr unangenehm ist. Und mit dieser Wahrheit sehen wir uns alle konfrontiert. Und ich möchte sie so benennen, dass wir im Augenblick ein Risiko für andere Menschen sind. Und es scheint so zu sein, dass dieses Virus uns wie so ein Spiegel vorhält. Du bist eine Gefahr für andere. Du kannst andere Menschen anstecken und du selbst bekommst es überhaupt nicht mit. Genauso wie du anderen Menschen schaden kannst und du merkst es überhaupt nicht. Wir Menschen sind nicht automatisch ein Segen für unsere Umgebung. Und wir Christen sind auch nicht automatisch ein Segen für unsere Umgebung. Es gab eine Zeit in unserer Geschichte, da waren die Kirchen voll. Menschen sind in die Kirche geströmt, weil sie dort etwas gefunden haben, was sie nirgends anders gefunden haben. Sie haben dort Trost erlebt. Sie haben erlebt, dass ihr Glaube gestärkt wurde. Und sie sind, nachdem sie in der Kirche waren, mit einer ganz neuen Hoffnung rausgegangen und konnten Schritt für Schritt ihr Leben bewältigen. Und das waren zum Teil Menschen, die in viel größeren, massiveren Krisen steckten als wir heute. Menschen, die in Kriegen die Hälfte der Familienmitglieder verloren haben. Oder die Jahreszeiten wie Winter erlebt haben und nicht alle Kinder sind durchgekommen. Diese Menschen haben in der Kirche neue Hoffnung geschöpft. Und dann ist in der Zwischenzeit sehr vieles passiert, was es Menschen schwerer gemacht hat, in der Kirche all das zu finden. Und das hängt mit vielen Dingen zusammen. Sicherlich an der Wissenschaft, die Gott ausgeklammert hat. Vielleicht auch an der Aufklärung, die einfach keinen Platz mehr für einen transzendenten Gott hatte. Vielleicht aber auch der Individualismus, der Gott überhaupt keinen Raum mehr gegeben hat im eigenen Leben. Aber wenn wir ehrlich sind und selbstkritisch, dann stellen wir fest, dass die Kirche auch nicht ganz schuldlos war an dieser Misere, an dieser Entwicklung. Denn die Kirche hat eine Mission. Und es gibt keinen anderen als Jesus, der diese Mission uns immer wieder klar vor Augen gemalt hat. Und es gibt einen Satz, der mir persönlich ganz anders nahe kommt als in den vergangenen Zeiten, wo Jesus sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann spricht er davon zu seinen Jüngern und er sagt: Ich habe euch etwas gelehrt und das gebt weiter, das multipliziert. Und das, was Jesus gelehrt hat, war nicht einfach nur irgendetwas Spirituelles, sondern das waren handfeste Dinge. Jesus hat davon gesprochen, Menschen zu lieben. Und nicht nur die Menschen, die uns zuerst geliebt haben, sondern Jesus hat davon gesprochen, dass es wichtig ist, auch die Feinde zu lieben, für andere Menschen da zu sein, Mitgefühl zu entwickeln und Menschen Würde zu geben und einen Wert, Gleichheit. All diese Dinge hat Jesus gelehrt. Man könnte sie auch subsumieren in diesem Satz: Einer trage des anderen Last. Und ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen und Monaten alles auf uns zukommt. Vielleicht wird diese Zeit das Beste in uns Menschen hervorholen, vielleicht aber auch das Gegenteil. Und ich wünsche mir, dass wir als FEG Korbach, dass wir diese Richtschnur, diesen Satz, einer trage des anderen Last, wirklich leben. Dass wir aufeinander schauen, dass wir in einer Zeit, wo wir auseinandergerissen werden und wo wir nicht mehr zusammen sein können, dass wir nicht aufhören, einander zu sehen und füreinander da zu sein. Und dass wir uns das auch etwas kosten lassen, dass jeder Zeit und Energie investiert für den anderen. Und dass wir unsere Sonderkompetenz als Christen leben, nämlich uns um die Kranken und Schwachen zu kümmern und sie zu verbinden und für sie da zu sein. Es gibt etwas, was mich in den letzten Tagen etwas irritiert hat. Die Kanzlerin Angela Merkel spricht von außerordentlichen Herausforderungen. Und ich schaue in unsere Gesellschaft und ich sehe so viele Menschen, die das im Grunde genommen kalt lässt. Stadtparks sind voll, wie auch hier in Korbach. Und ich sehe 5 Jugendliche auf einer Bank sitzen, auf der eigentlich nur 3 Personen Platz haben und sie geben sich High Five. Es werden Kindergeburtstage gefeiert. Und in einem Drogeriemarkt sehe ich eine Frau, wie sie 3-mal in ihr Portemonnaie hineinhustet, nicht bargeldlos bezahlt, nein, mit ihren Münzen. Und nachdem sie mehrere Male in ihr Portemonnaie gehustet hat, sucht sie nach ihren Münzen und gibt sie der Kassiererin. Und ich frage mich, Warum passiert so etwas? Warum gibt es so viele unterschiedliche Ansichten? Warum sind wir jetzt in dieser Situation nicht eins und kümmern uns umeinander? Vielleicht gibt es eine ganz einfache, rationale Erklärung, nämlich die, dass wir Menschen eigentlich gar nicht in der Lage sind, über einen Radius von 150 Personen hinauszudenken. Und je nachdem, wie diese Menschen in dieser Gruppe denken oder wie sie Dinge wahrnehmen oder welchen Glauben sie haben oder welche Werte sie leben, so tun wir das dann innerhalb dieser Gruppe genauso. Und man sagt, dass man schon eine intensive Not erleben muss, sodass sich dieser Kreis vergrößert. Aber er setzt eine Sache voraus, dass nämlich der Mensch, sollte sich dieser Kreis tatsächlich vergrößern, sich dafür entscheiden muss. Ich will auch anderen Menschen helfen. Ich will auch andere Menschen in den Blick nehmen und für sie da sein und ihnen dienen. Ich habe mich in den letzten Tagen auch häufiger gefragt, wie ist es eigentlich um das Maß an menschlicher Nähe bestellt? Soziologen sagen heute, dass je weniger Nähe es in einer Gesellschaft gibt, umso mehr werden uns Menschen egal. Leben wir in einer Zeit, wo wir einander egal geworden sind? In unserer Gesellschaft und vielleicht auch in der Gemeinde? Dass wir nur noch mit denen verbunden sind oder denen helfen, mit denen wir uns besonders gut verstehen? Und wie können wir, und das ist vielleicht die große Herausforderung für uns alle, wie können wir in einer Zeit, in der wir auseinandergerissen werden, in der wir nicht zusammen sind, in der wir alle in Isolation leben, wie können wir in dieser Zeit trotz alledem Nähe aufbauen, damit wir einander nicht egal werden. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde in den kommenden Tagen und Wochen darüber nachdenken, wie das funktionieren kann. Wie können wir Nähe aufbauen in einer Zeit, wo wir auf Distanz gehen müssen, wo wir einander gefährlich werden können. Und vielleicht ist jetzt eine Zeit gekommen, wo wir vielleicht neu anfangen, die Dinge zu tun, die wir lange Zeit nicht getan haben. Einen Brief zu schreiben oder Menschen einfach nur so anzurufen, um sie zu ermutigen. Oder einen Blick für die Menschen zu haben, die noch mehr Schwierigkeiten haben als wir selbst. Worum geht es in alledem? Es geht darum, füreinander zu leben und nicht nur für sich selbst. Glaubt mir, keiner von uns, keiner, möchte in einer Welt leben, wo sich jeder nur um sich selbst kümmert. Wir lieben solche Bilder wie aus Italien, wo wir Menschen auf Balkonen stehen sehen, die für das Krankenpflegepersonal applaudieren. Menschen, die Solidarität zeigen. Menschen, die zeigen, die anderen sind mir eben nicht egal. Wir alle wollen nicht in einer Welt leben, wo Menschen nur auf sich selbst schauen. Wir brauchen den anderen. Der andere ist unser Glück in der Situation, wo er uns helfen kann. Aber vielleicht auch einfach nur so, indem er seine Gegenwart spendet, indem er da ist, indem er mich ermutigt. Füreinander leben. Ich glaube, das wird die Herausforderung sein in den kommenden Tagen und Wochen. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist das eine meiner großen Schwächen. Wie oft schaue ich nur auf mich selbst oder nur auf meine eigene Familie? Wie oft bin ich nicht einmal in der Lage, das Leid von anderen wirklich an mich heranzulassen? Ich versuche es irgendwie zur Seite zu schieben, weil ich letztlich für mich selbst leben will und nicht für andere. Ich möchte eigentlich gar nicht die Lasten der anderen tragen, weil ich so oft empfinde, ich habe schon genug zu tragen in meinem eigenen Leben. Geht es uns nicht allen ähnlich? Und das ist der Moment, an dem wir entweder stehen bleiben können, stagnieren können, wir finden unsere eigenen Strategien, um uns weiterhin um uns selbst zu kümmern, oder wir schauen auf denjenigen, der für andere gelebt hat. In einer Art und Weise, wie das vor ihm und nach ihm kein Mensch getan hat. Und das ist Jesus. Jesus ist derjenige, und daran glauben wir Christen, derjenige, der Gott verkörpert hat. Und als derjenige, der Gott verkörpert hat, hat er für andere gelebt. Er hat sein Leben investiert in andere Menschen. Er hat Mitgefühl gezeigt, selbst mit den Leuten, die er überhaupt nicht kannte. Er hat Nächstenliebe gezeigt, sogar zu den Menschen, die seine Feinde waren. Und er hat nichts für sich behalten, er hat sich ganz investiert. Und die Bibel sagt sogar, er hat sein Leben gegeben für andere Menschen. Nicht nur für seine Freunde, sondern auch für Menschen, die ihn gehasst haben. Und dieser Jesus, in der Art und Weise, wie er für andere gelebt hat, der kann jetzt in dieser Zeit für uns ein Vorbild sein, an dem wir uns orientieren können, auf den wir schauen können und von dem wir lernen können, dass wir nicht nur unseren Müll abladen bei anderen Menschen, sondern ihnen helfen, Dinge zu tragen. Und dass wir nicht nur dann Menschen lieben, wenn wir geliebt werden, sondern dass wir zuerst lieben. Und dass wir uns für Menschen einsetzen, die wir vielleicht gar nicht so sehr mögen oder die uns wehgetan haben. Aber dass wir uns darauf fokussieren, dass wir einen haben, der alles für uns gegeben hat. Und ich glaube, dass Christen Menschen sein können, die sich für andere investieren können, ohne Angst davor zu haben, selbst zu kurz zu kommen. Weil wir wissen, wir haben einen, der alles für uns gegeben hat. Was kann das ganz praktisch bedeuten in den kommenden Tagen? Vielleicht fragen wir uns miteinander, wer ist noch mehr allein als ich selbst? Wer hat, auch wenn ich Probleme habe, aber wer hat in dieser Zeit vielleicht noch mehr Probleme als ich? Neulich las ich von einer Künstlerin, die in einem Post bei Facebook schrieb, ich lebe davon, dass Menschen eben nicht zu Hause bleiben. Dass Menschen zu meinen Veranstaltungen, zu meinen Konzerten kommen. Und es ist eine bittere Zeit für Künstler. Es ist eine bittere Zeit für junge Menschen, die sich selbstständig gemacht haben. Und ich möchte euch bitten, und ich werde das genauso tun, dass wir uns in dieser Zeit herausfordern lassen, füreinander zu leben. Und dass diese Richtschnur im Krisenmanagement, tragt einander eure Lasten, für uns in unserem alltäglichen Leben auch eine Richtschnur ist, an der wir uns orientieren. Ja, es wird uns etwas kosten. Es wird Zeit kosten. Es wird Energie kosten. Es wird vielleicht Geld kosten. Aber wir tun das zum Wohle der Gemeinschaft. Für andere. Und Gott segne uns in dieser Weise, uns für andere zu investieren. Wohlwissend, dass er sich in uns investiert hat. Gott segne uns alle. Amen.
Und der Herr segne und behüte euch. Und der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen tiefen Frieden. Ein Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und so segne euch Gott, der Vater, der euch geschaffen hat und der euch niemals allein lässt. Und so segne dich Jesus, der Sohn, der alles für dich gegeben hat, damit du dich in andere Menschen investieren kannst. Und so segne dich der Heilige Geist, der dich tröstet und der dich festhält und der dich erkennen lässt, was in dieser Zeit wichtig ist und was zu deinen Aufgaben gehört. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.